Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo meine liebe Vera.
Hallo liebe Carola. Einen wunderschönen und gerade auch lustigen Start, ne?
Ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Oh, ich habe gerade einen kleinen Lachanfall, keine Ahnung warum. Aber wer weiß, wie lange das dauert, bis ich mich beruhige. Und deswegen fangen wir jetzt trotzdem an.
Ja, so ist es. Wir sind heute mit einem Thema hier, was sich gerade so in der Gruppe Problemverhalten an der Leine gezeigt hat, wo wir beide ja immer reinspieken. Und zwar sprechen wir ja häufiger mal davon, den Hunden eine Grenze zu setzen. Mhm. Und da gab es kürzlich, ja, eine Diskussion will ich es jetzt nicht nennen, aber Hinterfragung. Und da kam das Thema Dominanz, Raumverwaltung und Co. auf. Und da haben wir beide uns überlegt, dass wir doch mal dazu was sagen aus unserer Sicht, weil ich meine, es gibt verschiedene Theorien. Es gibt natürlich auch Lerntheorie beim Hund. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt da draußen wahrscheinlich tausend und eine Methode und Trainingsstil und ja, ne, gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man mit einem Mensch-Hund-Team umgehen kann und was man da weitergibt. Und ja, da wollen wir heute mal sagen, wie wir das im Grunde genommen sehen. Und das heißt ja auch jetzt nicht unbedingt, dass alles andere für jeden falsch sein muss.
Nö, das ist ja auch genau unser Ansatz, dass wir auch immer versuchen, den Menschen das so plausibel wie möglich zu erklären, unsere Sicht. Und natürlich ist klar, dass es ganz viele Sichtweisen gibt. Aber ich fordere auch die Menschen immer wieder auf, zu hinterfragen, wenn ihnen irgendjemand sagt, so und so ist das. Weil viele Wege führen nach Rom, aber bestimmte Sachen kann man ja halt auch bei den Hunden untereinander beobachten, die wir so vermitteln. Und auch dieses Grenzen setzen. Und nicht nur bei den Hunden untereinander, sondern wie oft erleben wir beide, dass Hunde ihren Menschen Grenzen setzen und die Maßregeln. Mhm. Und wenn man das erlebt und nachvollziehen kann, finde ich, ist es auch immer einfacher, das dann umzusetzen, weil man es verstanden hat. Und wir erheben nicht den Anspruch, hier alles zu wissen oder alles richtig zu erklären, sondern wir versuchen, das wirklich logisch zu erklären und auch Beispiele zu bringen und auch immer genau zu beobachten und die Körpersprache zu erklären, damit es die Menschen wirklich verstehen und umsetzen können. Weil ich finde es auch inzwischen super schwierig in diesem riesen Dschungel an Informationen. Man wird ja damit geflutet von allen Seiten, die Richtige sich rauszupicken. Und es kommen immer mehr Menschen zu mir, die sehr verwirrt sind von all dem. Die, na gut, Bücher lesen ist nicht mal so innen, aber die haben oft Bücher gelesen, Videos geguckt, dann sind sie in irgendwelchen Foren drin. Dann gibt es ja verschiedene Hundeschulen, die online was anbieten. Und überall kriegt man andere neue Informationen oder widersprüchliche Informationen. Dann geht man auf den Hundeplatz, da ist dann wieder was völlig anderes, was gesagt wird. Also, und das finde ich, hat in den letzten, ich sag mal so 5, 6 Jahren extrem zugenommen mit diesem Verwirrtsein, weil einfach zu viel auf die Menschen einprasselt. Und ich sag dann immer, hör auf deinen Bauch und auf dein Herz, was zu dir passt und wo du sagst, das kann ich nachvollziehen, es fühlt sich für mich gut an. Und dann sage ich doch mal, macht euch da nicht so verrückt mit den ganzen anderen Sachen, entscheidet euch für einen Weg, der für euch nachvollziehbar ist und sich halt gut anfühlt.
Genau. Und,
ja, lass mal so vorneweg.
Wo du das gerade sagst, also ich finde ja, es hat extrem durch Corona zugenommen, weil ja was anderes nicht ging, ne? Das war ja auch der Weg, der mich zum Online-Coaching geführt hat oder mit den Stein ins Rollen gebracht hat, sagen wir mal so. Mhm. Wo ich da einfach das größte Problem drin sehe, ist, dass die Menschen nicht, dass da viele Informationen sind. Das ist ja so okay. Aber was vielen nicht bewusst ist, ist, dass sie versuchen, sich aus allem so ein Bröckchen rauszupicken, was ihnen gerade gut gefällt. Und diese unterschiedlichen Methoden, nenne ich es jetzt mal, die passen aber unter Umständen nicht zusammen, weil jeder, der eine Methode vermittelt, hat ja da irgendwie so eine Linie drin, wo alles zusammenpassen muss. So ja auch bei uns.
Ja.
Und da stößt man dann an seine Grenzen. Aber damit wir jetzt nicht komplett von unserem Thema abkommen, wir haben ja gesagt, es geht hier um Dominanz, Raumverwaltung und Co., also um das Thema Grenzen setzen im Großen und Ganzen. Lass uns doch einfach mal das Wort Dominanz definieren. Ich meine, man kann das nachschlagen, ne, in Wikipedia oder wo auch immer, dass jemand sich dominant verhält, wenn er über andere Entscheidungen trifft. Wie zum Beispiel ein Vorgesetzter oder Eltern bei ihren Kindern. Und im Grunde genommen wird Dominanz meiner Meinung nach häufig mit Aggression verwechselt.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, so mit Härte. Ne, du musst dich deinem Hund gegenüber durchsetzen, zeig ihm mal, wo es lang geht, wirf ihn mal auf den Rücken, drück ihn runter. Oder auch oft umgekehrt, dass die Leute kommen und sagen schon beim Welpen, oh, mein Welpe ist total dominant oder mein Hund ist total dominant. Weil er halt in der einen oder anderen Situation aggressives Verhalten zeigt oder weil er einen Dickkopf hat und nicht macht, was die Leute wollen. Wobei das schon eher in die Richtung Dominanz geht, wenn der Hund sagt, das entscheide ich jetzt halt mal für mich. Ne?
Ja.
Und auch ein Kind kann dominant sein. Und seine Eltern dazu bringen, dass die Sachen machen, die sie eigentlich nicht
wollen.
Unbedingt wollen. Ja, genau. Also deswegen, also Dominanz ist nichts Schlechtes und es spielt aber eine große Rolle und man sollte einfach mal hingucken, es ist nichts Angeborenes, keine Charaktereigenschaft, sondern wie kommt es denn, dass ein Hund bestimmte Dinge entscheidet, beziehungsweise was ist denn wichtig für mich als Mensch in dieser Mensch-Hund-Beziehung, dass ich das entscheide an bestimmten Stellen. Und viele Menschen denken auch, wenn der Hund mit aufs Sofa kommt oder mit im Bett schläft, dann wird er dominant. Da könnte ich mich auch mal schnäpsen.
Ja.
Über solche Aussagen.
Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Und Dominanz und Dominanzgesten sind ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
Absolut.
Ein Hund kann ja jede Menge Dominanzgesten zeigen, die aber von dem Gegenüber nicht akzeptiert werden. In dem Moment ist er nicht dominant. Dominanz, also die vereinfachte Form, die ich immer sage, ist, dominant ist der, der in einer Zweierbeziehung die meisten Entscheidungen trifft.
Mhm.
Und wenn ein Hund spielen will, gestreichelt werden will und ich als Mensch auf solche Kleinigkeiten immer wieder eingehe, dann ist mein Hund mir gegenüber dominant. Und das hat ja jetzt gar nichts Schlimmes an sich.
Genau.
Aber der Hund lernt, ich kann meinen Mensch dazu bewegen, gewisse Dinge zu tun, also bestimme ich über ihn. Warum sollte er dann in anderen Situationen, wo es dem Menschen wichtig ist, gehorchen und das machen, was er will? Und ich sag auch immer, wenn der Mensch das jetzt ignoriert, dass der Hund gerade spielen will, das heißt nicht, dass er nicht spielen darf, das heißt nicht, dass er nicht streicheln darf, aber mal ein bisschen darauf achten, wer oder wann lässt er sich denn darauf ein oder wie oft entscheidet er das und wie oft entscheidet der Hund das? Denn ich sag immer, Ignoranz ist eine Form von Dominanz.
Absolut, weil ich in dem Moment entscheide, es nicht zu tun.
Genau. Wer kann wen ignorieren? Hm. Gucken wir mal hin. Eltern, Kind, Chef, Angestellter.
Mhm.
Ja, die Sekretärin wird sich dem Chef gegenüber eher nicht ignorant zeigen und deswegen muss der überhaupt nicht aggressiv zu der sein. Wenn die aber ins Büro kommt und er ist am Telefonieren, kann er ihr ignorant einfach den Rücken zudrehen und sie weiß ganz genau, okay, ich komme später wieder.
Mhm. Umgekehrt ist es anders.
Genau. Und unter Hunden, wenn wir da beobachten, wie oft Hunde ignorant sind, jüngeren Hunden und die versuchen, um Aufmerksamkeit zu buhlen und so weiter, ja irgendwann, wenn es zu viel wird, dann kommt vielleicht auch mal eine Geste des Abschnappens, der Grenze setzen, zu Droh fixieren, ne, was auch immer dieser eine Hund, die Zähne zeigen, knurren. Um einfach zu sagen, so, hey, ich habe dir jetzt schon oft genug gezeigt, dass ich jetzt keinen Bock auf dich habe. Und wenn du das nicht verstehen willst, dann muss ich halt etwas deutlicher werden.
Ja, ganz genau. Und Deswegen ist es ja auch nicht verwerflich oder eigentlich ist es notwendig, dass auch wir Menschen auf die Art und Weise einem Hund mal eine Grenze setzen. Weil es gibt ja so ganz viele Ansätze, wo gesagt wird, um Gottes Willen, blockieren ist viel zu hart oder irgendeine Geste entgegenbringen, wo wir ihn halt räumlich blocken. Aber wenn wir uns die Hunde anschauen, die machen das ja untereinander sehr oft und auch uns gegenüber. Und deswegen gehört das auch einfach mit dazu
zum Zusammenleben. Ich sag nur T-Stellung und Weg abschneiden und der Mensch bleibt stehen, weil der Hund einem vor die Füße läuft. Das ist nichts anderes als Grenze setzen. Und dabei ist der Hund keineswegs aggressiv, aber der Mensch reagiert.
Ja, ganz genau.
Ne, wer agiert, wer reagiert.
Das ist noch so ein ganz wichtiger Punkt. Und als ein Beispiel mit diesem, wir waren ja gerade mal so ein bisschen beim Thema Sofa. Wenn der Mensch anfängt, Entscheidungen zu treffen, weil wir halt das dann auch so erklären, und zum Beispiel in bestimmten Situationen sagt, du kommst jetzt nicht aufs Sofa, dann erlebe ich das ganz oft, dass die Kunden dann sagen, wenn sie ihn weggeschickt haben und ihn eine Weile später einladen, dass der Hund dann
nicht kommt.
Sagt, nö, jetzt passt es mir genau gerade nicht.
Genau.
Und das ist so deutlich zu sehen, da wird denen das auch erstmal bewusst, ne, dass es dem Hund gar nicht so darum geht, auf das Sofa zu kommen, sondern dass er das entscheiden will, wann das passiert. Und wenn der Mensch plötzlich anfängt zu entscheiden, dann sagt der Hund, nö, jetzt komme ich einfach mal nicht.
Ja. Sag nochmal bitte.
Ja, genau. Sag nochmal bitte. Und meistens machen es die Menschen ja auch, weil sie denken, oh, jetzt will ich dich schon mal hochlassen, jetzt komm doch. Mhm. Wenn die lange genug betteln, tut das vielleicht auch. Und dann macht sich der Mensch halt relativ klein in dem Moment.
Und er hat ein schlechtes Gewissen, ja, weil er den Hund vorher weggeschickt hat. Ja,
ja. Und das ist auch nicht so, dass der Hund da Frust von bekommt, wenn man ihn mal wegschickt. Das gehört einfach dazu, weil ich will ja zum Beispiel auch mal Besuch empfangen. Und wenn das Sofa dann voll ist mit Menschen, passt der Hund ja sowieso nicht dazwischen. Aber ihn erst in dem Moment dann mal wegzuschicken, ist natürlich tausendfach schwieriger als im normalen Alltag. Aber es muss doch mal möglich sein, dass ich sage, ich brauche das Sofa jetzt mal für mich oder für mich mal lang machen. Und wie oft, hast du bestimmt auch, höre ich auch von Menschen, die können sich nicht auf dem Sofa langstrecken, weil der Hund nimmt dann Anlauf und springt mit Karacho volle Banane auf diesen Menschen drauf.
Sowas oder wenn sie ihn dann berühren, wird geknurrt.
Oder so.
Oder noch besser, wenn der Partner dazu will oder das zweite Haustier, dass der Hund dann sagt, nö, ist jetzt mein Sofa, ich sitze daneben und lass meinen Hund jetzt bestimmen, wer aufs Sofa darf und wer zu mir darf. Hallo?
Genau. Und deswegen sollte es möglich sein, das selber zu bestimmen als Mensch. Und ja, das ist halt eine dominante Geste, aber nichts Schlimmes und auch nichts Gewalttätiges oder Grobes. Es ist einfach, ja, die Inanspruchnahme eines Raumes oder einer Sitzfläche, die mir wichtig ist, wo der Hund dann auch mal nichts zu suchen hat zu bestimmten Zeiten. Heißt ja nicht, dass der nie wieder hoch darf.
Nee, genau. Und so dieses Thema, also ne, Dominanz haben wir ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das nichts mit Aggression zu tun hat. Dann ist ja, ich finde es gibt ja immer so neue Wortschöpfungen, ne? Also das Thema Raumverwaltung, als wir damals die Ausbildung gemacht haben, haben wir auch Grenzen gesetzt. Aber es stand dieses Thema Raumverwaltung nicht im Raum.
Nee.
Ne? Also das gab es so nicht. Ist auch nicht schlimm, ich finde, das ist ein schönes Wort, ist sehr, sehr passend. Ne? Wenn ich einen Raum beanspruche, dann heißt das, jetzt bin ich hier, jetzt hast du da, ne? Du kannst nicht gleichzeitig da sein. Und dieses Wort blocken, finde ich, das ist ja dieses, ne, ich stelle mich mal vor den Hund, ich halte den zurück, ich setze dem eine Grenze. Das hat so eine Härte bekommen, so als wäre das was ganz arg Schlimmes.
Ja.
Und na klar, arbeiten wir auch mal zum Beispiel bei der Leinenführigkeit, aber auch in anderen Bereichen damit, den Hund in seine Schranken zu weisen, dem Hund zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, denn wir haben immer ein Problem, die Hunde zeigen dem Mensch immer ein Problem, wenn sie, ich nenne es mal vorwärts denken, wenn sie in die Leine schießen, wenn sie vor uns laufen und ziehen, wenn sie abwollen zum Jagen, wenn sie zu früh aus dem Auto springen, wenn sie aus der Haustür schießen, wenn sie einen Mensch oder ein Fahrrad oder ein Auto oder was auch immer attackieren wollen. Es ist immer diese Vorwärtsbewegung. Das ist das, was uns Menschen ein Problem macht. Ja. Und an dieser Stelle muss ich doch dem Hund mal sagen, halte dich zurück.
Ja.
Ne? Mit anderen Worten, denke mal rückwärts. Und das spiegelt sich ja auch immer in der Körpersprache wieder, dass die eben nicht mit allem nach vorne gerichtet sind. Das wäre aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Körpersprache, Kommunikation, haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Sondern dieses Rückwärtsdenken, das heißt, der Hund muss sich auch körpersprachlich etwas zurücknehmen. Das Gewicht auf die Hinterbeine verlagern, die Ohren zurückklappen, die Rute geht runter, die Maulspalte geht zurück. Und es muss nicht alles auf einmal sein. Und hier ist uns auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass der Mensch jetzt nicht mit einer Kanonenkugel auf den Spatz schießt, sondern ne, bei einem sehr sensiblen Hund reicht es vielleicht, wenn ich mich leicht eindrehe zu ihm und gucke ihn streng an. Wenn er dann schon eine Geste der Zurückhaltung zeigt, muss ich doch gar nicht mehr zeigen. Habe ich aber hier einen, der einfach immer mit dem Kopf durch die Wand will und dem vielleicht noch Schnuppe ist, was der Mensch da vorne macht, da darf ich halt ein bisschen deutlicher sein. Aber wichtig ist, dass wir auch immer sagen, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
Unbedingt. Mhm. Und das ist halt immer, was du gerade schon gesagt hast, von der Sensibilität des Hundes abhängig. Reagiert er schon auf eine kleine Geste, dann reicht die aus. Warum soll ich denn mehr machen, wenn der Hund schon zurückweicht? Und wenn ein Blick reicht oder so ein leichtes Vorbeugen oder Hinbeugen zum Hund, ist doch wunderbar. Mehr wollen wir doch auch gar nicht. Aber es gibt halt Hunde, die brauchen das ein bisschen deutlicher. Und das sieht man ja auch untereinander, ne? Dass die so abgestuft aufeinander reagieren. Und wenn ein Hund halt auf die feinen, leisen, ganz sanften Signale nicht reagiert, dann wird es auch mal gröber. Selbst bei so einem Welpen. Wo du so denkst, ach du Schande, ne? Wenn die Mutter einen Schnauzgriff gibt und der Kopf des Welpen verschwindet im Fang der Mutter, das sieht schon heftig aus. Ja. Aber auch das ist ab und zu mal nötig.
Nur eine Grenze setzen, ohne dass der Hund beeindruckt, ist es letztendlich keine Grenze und kommt nicht an.
Nee, das ist, Vera, da muss ich kurz nochmal sagen, da muss ich immer an diesen Spruch von Gerald Hüther denken, der hat gesagt, wenn du so eine Grenze setzt, ging aber um Kinder, aber das kann man ja durchaus vergleichen, dann ist es wie Seifenschaum, das Kind geht hindurch. Und es ist beim Hund auch so.
Ja, das ist ein schöner Spruch.
Finde ich auch, das habe ich dann immer, das Bild habe ich immer vor Augen und denke so, ja genau. Und was nützt das dann, immer wieder das Gleiche zu wiederholen und immer ne, diese Grenze zu setzen, die nicht wirkt, dann kann ich es lassen.
Ja.
Besser ist einmal eine richtige Grenze zu setzen und dann reicht das auch.
Genau. Und was noch wichtig ist, dass die meisten, die ja auch zu uns kommen, die haben jetzt ein Problem, meinetwegen Aggressionsverhalten an der Leine. Die wollen immer in der Situation was ändern. Ich kann aber nicht anfangen, wenn der Hund auf 180 ist, eine Grenze zu setzen, die kommt nämlich genau null bei ihm an. Ja. Das heißt, ich darf hier gerne in der Wohnung anfangen, Räume zu verwalten, Grenzen zu setzen. Und das kann ich ja in vielen Situationen, sei es denn, ich habe was in der Hand, der Hund ist neugierig, dass ich ihm einfach körpersprachlich klar mache, nö, das ist jetzt meins und da musst du nicht dran. Und da muss ich gar nicht mit einer plumpen Korrektur kommen, wenn ich einen sensiblen Hund habe. Oder auch mal zu sagen, es hat an der Tür geklingelt, okay, du bist zuerst im Flur, aber bevor ich die Tür aufmache, weichst du von der Tür, das regel ich jetzt. Es gibt so viele Kleinigkeiten oder ich habe ein Spielzeug, lass das fallen und mache meinem Hund ohne Worte klar, da gehst du jetzt nicht ran. Wenn ich das in so einer Situation noch nicht kann, dann brauche ich in der Situation, wo der Hund auf 180 ist, nicht anfangen. Da müsste ich nämlich dann wirklich immer mit der Dachlatte kommen, die ich dem Hund auf den Kopf hau. Und ob das dann wirkt, ist immer noch fraglich. Also sprichwörtlich mit der Dachlatte kommen, ne? Ich meine jetzt mit zu heftigem. Und da ist der Fehler, dass ich das wirklich in vielen Situationen mache. Ich sag mal, wenn ich hier easy den Futternapf hinstelle, wie oft stelle ich den hin, der kann sofort da rangehen. Aber wenn ich den Futternapf hinstelle und ich bewege mich nur ein bisschen langsamer und halte mal kurz inne und stelle den Napf dann hin, dann wartet der, guckt mich an, weil er genau weiß, okay, jetzt gerade muss ich darauf warten, dass ich die Erlaubnis kriege, dran zu gehen. Und da passiert nichts weiter. Ich gucke den dabei nicht an, ich mache nur eine andere Bewegung und habe innerlich auch eben dieses, nö, du gehst da jetzt nicht ran. Und das mache ich ab und zu, aber das mache ich doch nicht jeden Tag bei der Fütterung oder in Sitz bleib und du musst jetzt warten, bis du dran kannst. Mhm. Also da dürfen wir wirklich mal hinschauen, was passt zu mir. Und ich finde es einfach nicht logisch und lange ja auch probiert, nur positive Verstärkung funktioniert vielleicht bei sehr zurückhaltenden, sehr skeptischen Hunden, die aber nicht nach vorne gehen, die eher immer aus der Situation rausgehen. Da kann ich mir das noch vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber bei einem Hund, der sehr selbstbewusst ist, der gelernt hat, nach vorne zu gehen, habe ich nur über positive Verstärkung und Alternativverhalten und dieses Ganze noch nie bei einem Kunden diesen Erfolg gehabt, weil damals vielleicht auch dieses Wissen, was dahinter mit dem Mensch los ist, auch noch nicht so präsent da war, wie das heute ist. Mhm. Aber ich habe auch noch nicht erlebt, dass es dem Hund schadet, eine Grenze zu setzen.
Absolut. Und ich höre ja oft auch von Menschen, die in anderen Hundeschulen waren, dass dort quasi, wie man so schön sagt, nur mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird, eben weil nicht hingeschaut wird, ob die Menschen auch zu Hause mal ein paar Grenzen setzen, sodass der Hund sieht, aha, mein Mensch ist ja sehr wohl in der Lage dazu und ich darf mir nicht alles erlauben, sondern weil die mal direkt in die Situation reingehen und dann wird es erst versucht, mit Leckerlis irgendwie umzulenken oder den Hund dazu zu bewegen, dass er mal guckt. Und dann holt er sich das Leckerli und macht aber weiter. Und wenn dann der langanhaltende Erfolg ausbleibt, dann setzen sie die Brechstange ein. Oder was hast du gerade gesagt? Die Dachlatte.
Genau. Also,
genau, Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Und dazwischen passiert irgendwie nichts. Und wir haben es ja schon so oft gesagt in unseren Podcasts, aber das wird mir jedes Mal bewusst bei jedem Kunden, mit dem ich arbeite, wenn zu Hause sich nichts ändert und wenn die Menschen nicht verstehen, dass sie zu Hause dem Hund nicht alles erlauben dürfen, dass er nicht machen kann, was er will, und dass da halt auch mal der Raum begrenzt werden muss, dann kannst du draußen das alles vergessen. Also, und man merkt es ja auch an der Reaktion des Hundes. Und die können sehr ignorant sein. Das können die super.
Oh ja, das können die sehr gut. Und die haben auch fast immer den längeren Atem.
Ja, Konsequenz und Ignoranz beherrschen die perfekt.
Genau.
Und dann stehst du da mit deinem Leckerli und deiner positiven Verstärkung.
Ja. Und vielleicht so abschließend noch dieses Thema, dass wir Menschen ja das alles gar nicht so umsetzen können, wie Hunde das untereinander machen, weil wir eben keine Hunde sind, ne? Ja, das ist richtig. Und das weiß ein Hund auch. Der weiß, dass wir eine andere Spezies sind. Trotzdem hat der Hund ja durch Evolution den Menschen im Prinzip so akzeptiert, dass er einen Mensch in Anführungszeichen als vollwertiges Rudelmitglied ansieht. Eben ein Rudelmitglied einer anderen Spezies. Genauso wie Herdenschutzhunde ein Schaf ja auch, wenn es zur Familie gehört, nicht fressen und jagen, sondern sie beschützen es, weil sie sagen, ich bin hier aufgewachsen in dieser Herde, das gehört dazu und ich bin derjenige, der hier für Sicherheit sorgt. Das heißt, wenn ein Hund sogar ein Schaf als in Anführungszeichen Rudelmitglied ansehen will, der wird sich mit dem Schaf auch nicht verpaaren, keine Frage.
Genau.
Und mit Mensch hat sich das über so viele Jahrtausende eingespielt, dass wir einfach sagen müssen, wir haben hier eine Vorbildfunktion wie die leitenden Tiere in einem Rudel. Natürlich können wir als Mensch nicht 100% exakt die Hundesprache nachmachen. Wir markieren eben auch nicht, indem wir irgendwo hinstrollern und auch nicht, indem wir scharren. Wir markieren anders, ne, mit Jacke, Liege, mit Handtuch markieren und sowas.
Das können wir alle gut.
Wir markieren auch, das versteht ein Hund aber so in dem Moment auch nicht. Was wir aber tun können, ist dem Hund in der Vorbildfunktion zu zeigen, wir haben das gar nicht nötig, hier uns aufzuspielen und den Eindringling, der am Gartenzaun vorbeigeht, zu verjagen. Ich checke ab, ich bleib dabei cool. Und der Hund sieht, okay, wenn mein Mensch sich nicht aufregt, wenn der das abgecheckt hat, ist doch alles in Ordnung.
Ja, du, das ist so das Allerwichtigste, was ganz oft überhaupt, wo ganz oft die Menschen überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Die beschweren sich, der Hund brettert immer wieder zum Zaun, sitzen aber irgendwo in der Ecke des Gartens und trinken Kaffee.
Und schreien hinterher, nein,
und dann Schluss schreien die auch noch
und feuern und den Hund bellen damit noch mit an
und bellen mit, genau. Aber wie du gerade sagst, dieses Souveräne, ich gehe mal zum Zaun gucken, spreche vielleicht doch mal mit jemandem, der da gerade steht oder langkommt, dann sieht der Hund, okay, mein Mensch kümmert sich und der bleibt ruhig und entspannt in der Situation. Also, und auch das ist Dominanz. Ich entscheide, dass ich da mal gucken gehe und mich um die Situation kümmere und ich bleibe entspannt, während ich mit dem Menschen, der da steht, rede oder der da vorbeigeht. Und ich entscheide außerdem, dass mein Hund da sich nicht einzumischen hat. Und das ist doch alles völlig in Ordnung. Und wenn nur ein Funken davon die meisten Hundebesitzer verstehen würden, hätten wir bald nicht mehr so viel zu tun. Und für viele Hunde wäre die Welt ein bisschen mehr in Ordnung, weil es ist leider oft so, dieses solche Dinge nicht wissen, die dazu führen, dass die Hunde so viel enormen Stress haben. Gerade auch so diese Situation im Zaun. Ich meine, jetzt ist es wieder schön, geh mal an so einem Schrebergarten vorbei, wo die Hunde mit dabei sind. Ist doch schön, wenn der Hund doch herumlaufen kann. Dann brettern die an den Zaun. Und es gehen ja oft Menschen vorbei, die sind also den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt, Leute wegzuscheuchen. Na klar, nervt das auch. Dann wird die brüllt und die schrien, weil wir jetzt gerade bei dem Beispiel
aber die
sind.
Können sich doch nicht entspannen.
Nee, können die nicht. Und wir haben es auch schon oft gesagt, ein Hund, der sich nicht über eine lange Zeit entspannen kann, ausruhen, schlafen, ruhen, dösen, das ist ein Hund, der so sehr dünnhäutig und ja, der schnell ausflippt bei irgendwelchen Reizen.
Ja, weil er unter Dauerstress steht.
Unter Dauerstress steht, genau. Und das ist halt.
Und zu wenig Schlaf hat.
Zu wenig Schlaf, genau, zu wenig Entspannung. Und das sind alles so Kleinigkeiten und das kann man im Alltag alles schön umsetzen. Wenn Menschen das verstehen würden, dass sie mit so kleinen Gesten so viel machen können wie ihren Hund, dann würden sich draußen einige Baustellen auch in Luft auflösen. Das ist einfach so. Ja.
Mir fallen dazu gerade zwei Beispiele ein von Frauen, die in dem Online-Kurs sind, die das relativ schnell dafür sehr viel Entspannung gesorgt haben. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen.
Nee, dann wird's wieder.
Vielleicht können wir diesen Podcast nochmal fortführen, weil mir, so wenn wir so am Reden sind, fällt mir immer noch ganz viel dazu ein. Halten wir vielleicht zum Schluss nochmal fest, dass man einfach mal wissen muss, dass es da draußen in der Hundeszene so ein paar Extreme gibt. Die einen, als wir in der Ausbildung waren, gab es welche, die haben gesagt, man darf mit dem Hund nicht reden, nur über Körpersprache. Kann man machen, funktioniert. Der Hund braucht keine gesprochenen Worte von uns.
Es entspricht ist für uns nur nicht unserem Naturell.
Genau. Und wie ich finde, da Hunde im Alter häufig blind und taub werden oder taub werden, nicht beides, ne, das wäre nicht so schön, aber wenn eins der beiden geschieht, dass man ja immer noch eine Form der Kommunikation hat, die der Hund über Jahre gelernt hat. Und wenn der über Jahre Worte gelernt hat, dann wird er sie im Alter, wenn er blind wird, auch noch verstehen, weil die Körpersprache kann er dann eben nicht mehr befolgen. Von daher finde ich, dass man Körpersprache auf jeden Fall einsetzen sollte, auch im positiven Sinne. Trotzdem aber mit dem Hund reden darf, nur nicht wie ein Wasserfall und ihm auch nichts in stundenlangen Sätzen erklären muss, dass man durchaus positiv plus Grenzen setzen zusammenpacken kann und dass es eben aber auch die Extreme gibt, wo es nur um Grenze setzen geht. Mir fällt da aktuell auch jemand ein, ich will keinen Namen nennen, wo es wirklich immer nur darum geht, dem Hund etwas zu verleiden. Wenn er sich so verhält, wie wir das nicht wollen, da jetzt wirklich etwas zu tun, wo der Hund mega beeindruckt ist, aber ihm wird an vielen anderen Stellen die Verantwortung nicht weggenommen und dann finde ich das fies.
Ja, ich auch.
Wenn ich zu Hause sage, du bist hier der Pförtner, du kannst hier mal schön aufpassen, du darfst mich stalken und so weiter. Mhm. Aber wenn er es draußen tut, dann kriegt er wieder meine sprichwörtliche Dachlatte auf den Kopf, dann finde ich das total gemein. Absolut. Ich muss erst die Verantwortung übernehmen, zeigen, dass ich Entscheidungen treffe, für Sicherheit sorge und die Kontrolle habe. Und dann kann der mir auch draußen abnehmen, dass das in anderen Situationen funktioniert, so dass ich da gar nicht eben mit harten Mitteln wirklich rangehen muss. Und Hilfsmittel benutze ich äußerst selten. Es gibt mal Fälle, da macht es Sinn. Das besprechen wir aber immer im Einzelfall, mache ich aber nicht gerne und nicht oft. Weder ein Klicker, noch eine Wasserflasche, noch irgendwelche Wurfprojekte, noch Leinenrucken oder Sprühhalsband und Co. Ne, das, in manchen Fällen hat vielleicht das ein oder andere eine Berechtigung, aber dann muss im Vorfeld auch schon an der Beziehung gearbeitet worden sein. Und was ich da draußen leider ganz häufig mitkriege, ist, dass das viel zu schnell eingesetzt wird. Die Hunde reagieren dann ja auch mit Übermeideverhalten. Es funktioniert, aber ich finde, ich sattel das Pferd von hinten auf und bin eigentlich unfair zu meinem Hund.
Ja, finde ich auch.
Ich sage ja immer, Dinge, die Hunde sich untereinander nicht beibringen, die kann man sehr wohl positiv verstärken. Aber es gibt eben Situationen, da muss ich Grenzen setzen. Wenn mein Hund mir meinen Holztisch anknabbert, dann ist es nicht ganz so günstig, wenn ich ihn jetzt mit dem Leckerli davon weglocke.
Nee, dann wird es vermutlich wieder tun, damit er ein Leckerli kriegt. Weil diese Verknüpfung stellen die relativ schnell her. Wenn die mitkriegen, aber wenn ich da reinbeiße, dann kriege ich Aufmerksamkeit und noch ein Leckerli. Ja,
damit wird es noch verstärkt, absolut. Aber er lernt natürlich überhaupt nicht, dass er das nicht soll.
Genau, aber bei Welpen denken viele Menschen ja immer, wir müssen da irgendwie ein Tauschgeschäft machen oder ihn weglocken oder so, aber naja.
Wir können das mag auch von Situation zu Situation ein bisschen unterschiedlich sein. Das ist es eben, weshalb wir sagen, man kann nie pauschalisieren. Genau. Ach, ich glaube, das hätten wir noch ein bisschen Raum für einen weiteren Teil 2, der vielleicht irgendwann kommt.
Genau. Ja. Und dann können wir auch aus deinem Kurs noch ein paar Beispiele bringen. Und ich hatte heute auch so ein schönes Beispiel. Da sagte mir die Frau, sie kann jetzt an 30 Fahrrädern vorbei und nur bei zweien gab es noch eine Reaktion und vorher war es bei jedem. Also da gibt es eine Menge Beispiele und das hat alles mit diesem dominanten Verhalten des Menschen zu tun, wenn er es dann tut. So, an dieser Stelle.
Ein schönes Schlusswort, ja, Carola.
Aber die Kurve bekommen.
Yes!
Liebe Vera,
ach ja, ich finde ja immer schön, wenn sich aus einem Teil dann nochmal ein zweiter Teil ergibt.
Haben wir gleich nochmal ein Thema. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen zauberhaften Nachmittag.
Dankeschön, den wünsche ich dir auch.
Vielen Dank.
Und wir beide hören, lesen, sehen uns ohnehin nochmal. Und vielen Dank wieder an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben in der Zwischenzeit ja auch ein paar Zuhörer. Schön, dass ihr uns euer Ohr gespendet habt, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns immer wieder über Anregungen. Und in diesem Sinne
muss ich schon mal lachen.
Das Ohr gespendet. Ja. Carola hat wieder Bilder vor Augen. Ich sag ja, Worte erzeugen Bilder.
Ich kann nicht versprechen, was.
Ciao, bis später, liebe Carola. Nicht bis später, jetzt bin ich auch unkonzentriert. Tschüss, liebe Zuhörerinnen, bis bald.